tolle Musiker hier, oder? Und tolle Beter hier im Raum. Das finde ich toll. Ich würde gerne am Anfang mal selber beten und dann legen wir los. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, du bist herzlich willkommen und wir lieben es, dich anzubeten und dich groß zu machen. Aber wir wollen auch von dir was empfangen und wollen auch hören, wie du zu unseren Herzen redest, zu uns persönlich redest. Und ich bitte dich, dass du unabhängig von dem, was ich erzähle, einfach uns allen Dinge klar machst und ins Herz fallen lässt. Dass du derjenige bist, der hier wirklich predigt und sich durch den Raum bewegt und uns Dinge einfach eingibt und klar macht. Danke, dass du hier bist. Amen. Amen. Die Arbeit hier liegt auf dem Berg und auch vorher schon die Kirchenwochenarbeit und bis heute haben diese Arbeiten ja ein großes Herzensanliegen, nämlich Menschen in Jüngerschaft reinzuführen, zu Jüngern zu machen. Funktioniert das schon? Ja, genau. Und zwar zu Jüngern von Jesus. Und wenn man Jünger ist, wenn man Nachfolger ist, dann bedeutet das, dass man jemanden hinterherläuft und genau beobachtet, was der tut und wie der ist und was der sagt. Dass man versucht, alles rauszufinden über den und dem hinterherläuft, um an die Orte zu kommen, wo der schon lange ist. Bei Nachfolge geht es darum, dass jemand vorausläuft, der uns ein Stück voraus ist, der viel weiter ist als wir. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es darum, dass wir ihn beobachten und ihn genauer kennenlernen und ihn nicht aus den Augen lassen und ihm auf den Fersen bleiben. Nachfolge bedeutet, an Jesus dran zu sein. Fasziniert sein davon, wie er ist. Genau beobachten, wie er sich gibt und was er sagt und was er tut. Johannes, ein Jünger von Jesus, der hat das mal auf eine krasse Weise ausgedrückt, was es bedeutet, ein Nachfolger von Jesus zu sein. Er sagt in 1. Johannes 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, also wenn wir sagen, wir bleiben in Jesus, dann soll er auch leben, wie er gelebt hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, diesen Text. Wenn wir sagen, dass wir an Jesus dranbleiben wollen, dass er in uns ist, dann sollen wir leben, wie er gelebt hat. Das ist ein krasser Satz, wenn man sich mal überlegt, was das bedeutet. Und es funktioniert ja nur, indem man genau sieht, wie Jesus ist und was er tut. Wir können nur die Dinge tun, wenn wir ihn nachahmen, die Dinge, die wir von ihm selber gesehen haben und die uns aufgefallen sind an dem, wie Jesus ist. Aber wie ist Jesus? Wie ist Gott? Wie kann ich wissen, wie er entscheiden würde, wie er lebt und was er auf dem Herzen hat? Wie kann ich ein Nachfolger von Jesus sein, indem ich das tue, was ein Jünger tut, nämlich alles in mich aufzusaugen, was ich über Jesus rausfinden kann? Und das Coole ist ja, dass vier Leute eine Biografie über Jesus geschrieben haben, die Evangelisten, und dass das ganze Neue Testament eigentlich ein großes Thema hat, nämlich Jünger machen. Zu zeigen, wie Jesus war. Und die Evangelien sind der Hammer, wenn man liest, wie Jesus war, wie er entschieden hat, wie er gehandelt hat, wie er gepredigt hat, was ihm auf dem Herzen lag und wie er das alles umgesetzt hat. Jünger von Jesus zu sein, bedeutet zuallererst mal zu gucken, wie ist er, was macht ihn aus? Und dann versuchen, so zu leben, wie er gelebt hat. Das zu leben, was er macht, das zu sagen, was er sagt, das zu tun, was er tut. Versuchen, ihn nachzuahmen. Nachfolge ist letztendlich Nachahmung. Und es gibt eine coole Stelle, also es gibt viele Stellen in der Bibel, die so zusammenfassen, was Jesus eigentlich ausgemacht hat, welche Eigenschaften. Aber eine Stelle, die ist mir besonders auch hängen geblieben und aufgefallen, und es ist eine Stelle, die mich immer wieder bewegt. Da sagt auch Johannes in seinem Evangelium, sagt er, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit als des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also Jesus ist auf diese Erde gekommen, um ja genau eine Sache zu tun, nämlich zu zeigen, wie Gott ist. Jesus, als Jesus auf dieser Erde war, das war die größte Manifestation davon, dass Gott auf dieser Erde gewirkt hat. Es gab keinen Zeitpunkt in der Weltgeschichte, wo deutlicher wurde, wie Gott ist. Was Gott für Eigenschaften hat. Gott kam leibhaftig auf diese Erde und ist hier für viele Jahre über diesen Boden gelaufen und hat Leute geprägt Und Johannes war einer, der hat es genau beobachtet, wie Jesus war. Das war einer seiner Jünger. Und er fasst hier die Eigenschaften Jesu in zwei Worten zusammen. Er sagt, als wir Jesus erlebt haben, da haben wir eine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes Gottes. Also er repräsentiert Gott in Reinform. Und er sagt, er war voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Wenn man Jesus sein Leben mit zwei Worten zusammenfassen kann, dann sind es vielleicht diese beiden Worte, Gnade und Wahrheit. Er selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, an anderer Stelle schreibt Johannes, Gott ist die Liebe in Person. Er verkörpert Gnade und Wahrheit in einer Reinform, wie wir es sonst auf dieser Erde noch nie gesehen haben. Jesus zeigt mit seinem Leben, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen werden. Nämlich indem seine Eigenschaften zu unseren Eigenschaften werden. Wenn Jesus von Gnade und Wahrheit geprägt ist und wir wollen Nachfolger von Jesus sein, dann bedeutet das, dass wir uns danach ausstrecken, dass unser Herz, unser Denken, unser Fühlen, unser Reden, unser Handeln von Gnade und Wahrheit bestimmt ist. In allen Dingen, in allen Bereichen, die möglich sind. Gott näher zu kommen, ist wie auf so einen Berg zu steigen. Nicht, weil es manchmal anstrengend ist, das auch, aber man wird auch oft belohnt durch krasse Ausblicke. Dass Gott einem Dinge zeigt, die man nie zuvor gesehen hat. Und dass man Fähigkeiten erwirbt, die man vorher noch nie hatte. Und wenn hier oben Gott ist, wenn da Gott ist, dann gibt es verschiedene Wege, auf diesen Berg hochzukommen. Verschiedene Seiten, von denen man eine unterschiedliche Perspektive hat. Ich weiß nicht, ob es euch schon manchmal gewundert hat, diese unterschiedlichen christlichen Strömungen und Kreise und Kirchen, die es so gibt. Und an vielen Stellen kommt man nicht daran vorbei, dass Gott dort wirkt, aber es ist so unterschiedlich. In der Art, wie man Mission lebt, wie man anbetet, in der Art, wie man Theologie auch versteht, wie man die Bibel versteht. Und ich glaube, das ist so, dass man so wie von verschiedenen Seiten auf diesen Berg hochkommen kann. Jede Seite und jede Stufe des Berges steht letztendlich für eine andere Wahrheit, für eine andere Eigenschaft Gottes. Und je weiter wir unten stehen, also je weiter wir von Gott entfernt sind, umso größer sind diese Unterschiede manchmal. Wenn wir über Gnade und Wahrheit reden, dann ist es ja was, wo man sagt, wie passt es eigentlich zusammen? Denn wenn mir mal jemand richtig die Wahrheit geigt, mir mal die Leviten liest, dann ist es oft mit so einer Erfahrung verbunden, dass mit so einer Erfahrung auch der Geringschätzung, der Anklagen. Und umgekehrt, wenn jemand die Gnade in Person ist, dann hat man manchmal den Verdacht, dass es vielleicht mit dem Wort Gottes nicht so genau nimmt. Dass er so ein bisschen wischiwaschi mit dem umgeht, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat, wenn ich überall immer nur Gnade walten lasse. Wo bleibt dann das, was Gott eigentlich will, was Gott sagt? Und manchmal kommt es einem vor, als wäre das wirklich so, wären es zwei verschiedene Seiten von diesem Berg. Dass hier die Gnade ist und hier die Wahrheit oder so. Aber das Ding ist, wenn wir mehr in Gottes Gegenwart kommen, je weiter wir hochkommen auf diesen Berg und in die Nähe Gottes kommen, umso mehr verschmelzen diese Eigenschaften Gottes, die er in sich trägt. Umso mehr entsteht da eine Einheit aus diesen Dingen, die wir manchmal so widersprüchlich erleben, wie Gnade und Wahrheit. Und wenn Jesus Gnade und Wahrheit in sich vereint, dann haben wir an der Stelle oft schon unser Problem, weil wir das beides so unterschiedlich erlebt haben. Wir denken, dass diese beiden Dinge manchmal genau auf der anderen Seite des Berges liegen. Und manch einer hat auch verletzende Erfahrungen gemacht, genau damit, dass einem jemand mal richtig die Wahrheit erklärt hat. Und wir können als Christen manchmal absolut brutal sein in der Art und Weise, wie wir unsere Wahrheiten, die uns ergriffen haben, auch an den Mann bringen, an die Frau. Und andererseits ist es vielleicht das, was viele von uns auch noch nie erlebt haben oder wenig erlebt haben, es ist echte Gnade, auch bei Menschen zu finden, jemanden zu begegnen, dem man die Gnade ausstrahlt. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott. Wenn wir Nachfolger von Jesus sein wollen, dann bedeutet das, dass seine Eigenschaften zu unseren Eigenschaften werden. Dass wir von Gnade und Wahrheit, von Liebe selber regiert werden. Und mich begeistert das, wenn ich Jesus beobachte, wie er das selber in der Praxis umgesetzt hat. Eine der spannendsten Geschichten ist für mich wieder eine, die Johannes schreibt. Johannes schreibt so viel über diese Themen und beschreibt, wie Jesus seine Herzenshaltung war. Und ihr kennt diese Geschichte, wo diese Ehebrecherin zu Jesus gebracht wird, diese Sünderin. Die wurde frisch beim Ehebruch ertappt. Ganz klare Sache, wenn man von der Wahrheit ausgeht, das, was Mose nämlich geschrieben hat, von den Geboten her, war es eine klare Sache, die Frau, die muss gerichtet werden, gesteinigt werden. Und die ganzen Pharisäer und das Volk damals, die haben diese Frau zu Jesus gebracht und ihr kennt die Geschichte, ihr könnt es auch nochmal hier mitlesen. Jesus war im Tempel, viele Leute waren da, das war eine öffentlichkeitswirksame Aktion, die da stattfand. Es gab eine Gruppe von Schriftgelehrten und Pharisäern, die kamen und die haben die Frau dort in die Mitte gestellt, frisch beim Ehebruch ertappt und versetzt euch mal rein in diese Frau. Die wird dort auf einem öffentlichen Platz, auf dem Tempelberg dort bloßgestellt und die Leute fragen Jesus, na, was würdest du jetzt machen mit der Frau? Die wollten ihn herausfordern, ob er wirklich der Wahrheit gemäß lebt. Ob er wirklich in Übereinstimmung mit dem ist, was man schon im Alten Testament lesen kann und was Mose schreibt. Spannend finde ich, dass sie überhaupt so eine Frage stellen. Anscheinend haben sie schon erlebt, dass Jesus manchmal anders mit dem umgeht, was sie als Wahrheit auch erkannt haben, von Mose her, und dass Jesus manchmal ganz andere Wege einschlägt, die Dinge anders deutet. Wenn wir auch manchmal die Vorstellung von Jesus haben, dass er oft da nicht bestraft, wo wir als Menschen schon lange ein Urteil gesprochen hätten, dann kommen wir wahrscheinlich ein Stück näher an das ran, wie Jesus in manchen Situationen gehandelt hat. Jesus selbst hat voll nach dem Gesetz gelebt. Er hat in der Wahrheit gelebt. Er war die Wahrheit in Person. Ihm selber konnte man nichts vorwerfen. Deswegen wird auch er nicht dort auf diesen Platz gebracht, sondern diese Frau, die sie frisch beim Ehebruch ertappt haben. Und versetzt euch in diese Situation rein, dort alle, das ganze Volk, hört zu und wartet drauf, was Jesus jetzt für eine Antwort gibt. Was ist mit dieser Frau? Wie wird jetzt Wahrheit umgesetzt an dieser Stelle? Wie wird Gottes Wille umgesetzt in so einer Situation? Und Jesus kniet sich hin und schreibt dort Dinge in den Sand. Und er gibt eine Antwort in gewissem Sinne. Er steht auf und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er kniet sich wieder hin und schreibt dort weiter in den Sand. Und in dem Moment ist die Atmosphäre wie verändert. Die Leute gehen nach und nach weg und die haben die Wahrheit erkannt. Jesus hat völlig anders reagiert, als die anderen das vielleicht erwartet hatten, als es vielleicht nach pharisäischem Verständnis richtig gewesen wäre, zu reagieren. Jesus hat überhaupt nicht irgendjemanden die Wahrheit am Kopf geknallt, aber alle, die dort anwesend waren, haben am Ende erkannt, was der Wille Gottes ist. Die Atmosphäre hat sich mit einem Schlag verändert. Und am Ende stand er alleine mit dieser Frau, mit dieser Sünderin und fragt die, wo sind Sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Und sie antwortet, niemand, Herr. Jesus sagt, dann verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige in Zukunft nicht mehr. Alle, die dort waren, die haben jeweils das verstanden, was für sie in der Situation dran war. Jesus hat Gnade walten lassen, er hat Gnade vor Recht ergehen lassen. Und das war der stärkste Ausdruck davon, dass Wahrheit sich in die Herzen der Leute eingräbt, wie man es besser hätte nicht machen können. Seine Wahrheit kommt immer in der Form von Gnade und in der Form von Liebe. Jesus verändert mit wenigen Aussagen die gesamte Atmosphäre. Er selbst klagt niemanden an. Wir kennen diesen Text, Johannes 3, Vers 16, wo es heißt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott liebt diese Welt. Und spannend ist dann der Vers danach, da heißt es, er ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu verdammen, sondern um sie zu retten. Es passiert Gericht einfach an den Stellen, wo wir Menschen uns nicht auf Gott einlassen. Aber Gottes Herzensanliegen war nie und nimmer auf diese Erde zu kommen, um zu richten. Gottes Herzensanliegen war schon immer, dass Gnade geschieht auf dieser Erde. Er ist gekommen, weil er diese Welt liebt. Und er ist nicht gekommen, um irgendjemanden zu richten und zu verdammen, sondern um zu retten. Da, wo Menschen sich darauf einlassen. Niemand musste der Frau damals sagen, glaub an Jesus. Hör auf das, was der sagt. Das war die natürlichste Konsequenz, dass sie das tut, nachdem Jesus, also dass sie an ihn glaubt, nachdem Jesus ihr mit so viel Gnade und Barmherzigkeit begegnet ist. Und ich habe ein spannendes Zitat so von Bill Johnson, der sagt, Gnade ist die durch Liebe erzeugte Atmosphäre, in der Glaube die einzig vernünftige Antwort ist. Bisschen kompliziert formuliert vielleicht, aber Gnade ist die durch Liebe erzeugte Atmosphäre, in der Glaube die einzige vernünftige Antwort ist. Wer einem Jesus begegnet, der so mit einem umgeht in einer Situation, dem braucht man nicht erzählen, mach in Zukunft, was er sagt. Glaub dem, das ist Gottes Sohn. An den Stellen, wo wir Gott begegnen, so wie er ist, und an den Stellen, wo Menschen uns als Jesus seinen Jüngern begegnen und wir das leben, Gnade und Wahrheit auf diese Weise, da verändert sich was. Da brauchen wir niemanden mehr die Leviten lesen mit dem Hammer und den Leuten eintrichtern, was der Wille Gottes ist. Sondern in den Propheten im Alten Testament wurde schon geschrieben, es wird eine Zeit kommen, da muss niemand mehr den anderen lernen, erkenne den Herrn, denn der Heilige Geist wird es tun. Er wird uns in alle Wahrheit leiten und der Heilige Geist wirkt in einer Atmosphäre von Gnade und Wahrheit, in einer Atmosphäre der Liebe, weil nämlich dort Gottes Eigenschaften ausgedrückt werden, weil Gottes Eigenschaften zum Tragen kommen. Da, wo Gott sich mit seiner Kraft, mit seinen Eigenschaften entfaltet, da geschehen viele Dinge von ganz alleine. Da, wo Gnade ist, da verändern sich die Herzen. Denn in dem Moment, wo ich jemandem was sage, wie es richtig geht und damit Härte komme, dann wird der andere sich vielleicht anders verhalten, um von mir danach wieder Anerkennung zu kriegen und um sich anzupassen. Aber es wird nicht Herzen verändern. Ich habe da an vielen Stellen versagt, wenn es darum geht. Ich weiß, vor vielen Jahren, da habe ich noch in Annaberg gewohnt und da kam eine Zeit lang so ein Jugendlicher zu mir, der war völlig kaputt, der hatte überhaupt keine richtige Familie und der hat sich Haufen Sachen reingezogen, die wirklich unterirdisch waren, wo ich natürlich als Christ sage, das ist kein Wunder, dass du so bist, ne? Wenn du dir das alles reinziehst. Und er kam einmal, hat bei uns geklingelt an der Tür und wollte mir Musik vorspielen, von der er begeistert war. Und ich habe damals total blöd reagiert. Das war Musik, die wirklich völlig destruktiv war. Total sinnlose Texte. Und ich hatte recht inhaltlich, wenn ich ihm gesagt habe, dass ich mir sowas nie anhören würde. Und ich hatte recht, wenn ich sage, dass das nicht gut ist, was der sich da reinzieht. Das war die Wahrheit. Aber ich habe es ihm auf eine Weise gesagt und auch mit so einer Geringschätzung, wo ich gemerkt habe, dass in dem Moment, also ich habe es in seinem Gesicht gesehen, da ist so ein Stück, was auch gestorben in ihm. Der kam, um mir zu zeigen, wofür sein Herz schlägt und wovon er begeistert war. Ich denke schon, dass ich recht hatte mit meiner Einschätzung der Sachlage. Aber was an der Stelle nicht rüberkam, war Liebe und Gnade. Und ich habe mir so oft vorgenommen, ich will nicht auf so eine Weise leben. Ich will Jesus repräsentieren. Und Jesus macht es anders. Er lebt die Wahrheit im vollen Maße wie kein anderer. Aber die Art, wie er lebt und wie er es rüberbringt, ist immer und immer wieder von Gnade und von Barmherzigkeit und reiner Liebe geprägt. Und ich habe später ähnliche Situationen gehabt, wo Leute mir auch Sachen begeistert gezeigt haben, die sie sich reinziehen und so. Und ich habe in einzelnen Fällen dann auch geschafft, anders zu reagieren und habe mich für sie interessiert, auch warum es ihnen so viel gibt, warum es sie bewegt. Und ich habe gemerkt, ich habe an der Stelle viel mehr geprägt, da haben sich viel mehr die Herzen verändert bei einigen Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, als in der Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Was ist Liebe, wenn sie sich nicht praktisch ausdrückt in unserem Verhalten und in unserem Alltag? Heidi Baker sagt immer, Love looks like something. Also Liebe sieht immer nach was Konkretem aus. Das ist nicht irgendwas Allgemeines, wo wir glauben, Gott ist die Liebe und singen solche Lieder und so, sondern wir haben nicht Liebe, wenn sie sich nicht zeigt, wenn sie nicht beobachtet werden kann in unserem Alltag. Da können wir zwar dran glauben, dass Gott ein Gott der Liebe ist, aber sie regiert uns selber nicht. Was ist übernatürliche, göttliche Liebe, wenn sie nicht da sichtbar wird, wo alle anderen längst aufgehört haben zu lieben? Das zeigt sich doch in allen Bereichen, in unserem Denken, in unserer Wahrnehmung, unserer Art, wie wir mit Menschen umgehen, aber auch in unserer Art, wie wir beten. Wie sehen Gebete der Liebe, der Gnade und der Wahrheit aus? Ich finde es total cool, dass hier regelmäßig gebetet wird, auch für unser Land. Wie kann man für ein Land beten, wo man als Christ sagen würde, also man sieht ja auch einen Mangel irgendwo. Man sieht, dass Dinge vielleicht auch schief laufen. Wie kann ich für jemanden beten, wo ich sehe, der rennt völlig in die falsche Richtung? Der lebt überhaupt nicht nach dem Willen Gottes. Wie kann ich für eine Gemeinde beten, wo ich mich nur darüber aufregen könnte, wie die sind und wie die leben? Wie sieht Gnade und Wahrheit aus, wenn wir in Fürbitte für andere da sind? Liebe sucht immer Gnade statt Gericht. Es ist ja so, wenn wir mit Menschen und mit Situationen und einem Land und einer Gemeinde oder so in Kontakt kommen und uns begegnet, dass dort vieles im Argen liegt und uns tierisch aufregen könnte und man wird immer mit Leuten auch zu tun haben, die einen auch an die Grenzen bringen, dann haben wir ja unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir darauf reagieren können. Die Jünger von Jesus, der Johannes, von dem ich jetzt immer vorgelesen habe, und auch Jakobus, die haben von Jesus den Spitznamen Donnersöhne bekommen. Weil das waren Leute, die haben einfach frei raus so reagiert, wie die meisten Menschen reagieren würden. Jesus, der Sohn Gottes, wurde abgelehnt von irgendwelchen Leuten und die fragen Jesus, ey Jesus, können wir Feuer vom Himmel fallen lassen auf die? Die wollten die auslöschen. So auf Prass waren die. Das hat die angekotzt, was die Leute da gemacht haben. Und es war tatsächlich falsch. Die haben Jesus abgelehnt. Kann man denn was machen, was irgendwie weiter an der Wahrheit vorbei ist, als dass man die Wahrheit in Person ablehnt? Die haben ja recht gehabt, die haben ja total was verbockt an der Stelle. Und die waren stinksauer und haben gesagt, Jesus, wir haben es ja schon im Alten Testament gelesen, solche Situationen gab es schon, können wir Feuer vom Himmel fallen lassen auf die, damit die draufgehen? Und Jesus weist die scharf zurecht. Der sagt zu denen, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern zu erhalten. Und hier ist ein spannender Aspekt drin. Er sagt, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid, wenn ihr sowas wünscht? Wenn ihr sowas wollt? Wenn ihr Hass in eurem Herzen Raum gebt? Die richtige Antwort auf Hass ist immer Buße und nie Rechtfertigung. Egal um was es geht und wenn Jesus höchstpersönlich abgelehnt wird. Und es ist ein Thema, was uns an vielen Stellen herausfordert, auch Hass in unserer Gesellschaft auch zurzeit. Und da ist es völlig egal, ob ich die Linken hasse oder die Rechten oder die Demonstranten oder die Politiker oder die Flüchtlinge oder welche Seite auch immer. An den Stellen, wo wir merken, dass das Hass in uns aufkeimt, da ist Buße darauf die Antwort. Und nicht, dass wir das rechtfertigen, mit welchen Gründen auch immer. Wir werden immer politisch unterschiedliche Meinungen haben. Und es gibt immer Korrekturbedarf in allen Bereichen. Das ist doch Teil dieser Welt. Aber das, was Jesus eigentlich hier macht, ist, er fordert die Jünger auf, prüft mal euer Herz. Wes Geistes Kinder seid ihr denn, wenn ihr euch sowas wünscht? Weil in dem Moment, wenn ich Hass in meinem Herzen Raum gebe und nicht nach Gnade und Liebe und Barmherzigkeit suche, dann mache ich mich eins mit anderen Geistern, sagt Jesus hier. Wes Geistes Kind wir sind. Das sind die Eigenschaften Satans, zu zerstören und Menschen zu vernichten. Und es ist auch wieder egal, ob wir das mit unseren Worten machen, mit unseren Gedanken oder mit Taten. Mit Taten hat es wahrscheinlich keiner von euch bisher gemacht. Aber Jesus sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten, aber schon wenn ihr jemanden Idiot nennt und irgendwie mit Worten so agiert, dann macht ihr euch, krasse Sätze sind hier, des höllischen Feuers schuldig. Und solche Aussagen kommen da, wo Jesus sagt, das ist kein Spaß, was wir in unserem Herzen kultivieren. Und da sitzen wir doch alle in einem Boot. Vielleicht der eine mehr und der andere weniger. Und es sind unterschiedliche Dinge, die uns auf die Palme bringen und die wir nicht abkönnen. Und unterschiedliche Leute und Strömungen, wo wir innerlich voll dicht machen und vielleicht uns auch dabei erwischt haben, dass wir sagen, ey Jesus, können wir mal richtig Feuer vom Himmel fallen lassen? Aber ich möchte mit euch nochmal kurz drei Personen angucken in der Bibel, die auf eine völlig andere Weise gebetet und gelebt haben. Das eine ist Abraham. Gott hat gesagt, Sodom und Gomorra, das sind Städte, die sind furchtbar, da muss man was machen. Die haben alle Chancen verpasst, ihr Leben in den Griff zu kriegen und irgendwie aufzuhören mit den Dingen, die mit der Sünde auch, die da geprägt ist. Und Gott sagt, wie könnte ich das, was ich vorhabe, meinem Freund Abraham vorenthalten? Deswegen redet Gott mit Abraham und sagt, pass auf, du wohnst zwar nicht in den Städten, aber das und das habe ich geplant. Die Städte, die können so nicht weiterleben. Das wird immer schlimmer. Den Einflussbereich im Negativen wird vielleicht immer größer. Und es ist so krass, wie Abraham an der Stelle reagiert. Es hätte ihm völlig wurscht sein können. Der wohnt dort nicht. Das war nicht seine Stadt. Der hat selber keinen Anteil daran gehabt. Und wenn er ein frommer Mann war, hätte man vermuten müssen, dass er Gott recht gibt und sagt, sehr gute Entscheidung, da muss endlich mal was gemacht werden bei diesen Städten. So geht es wirklich nicht weiter. Und Abraham redet mit Gott und sagt, Gott, mach das nicht. Was ist, wenn dort 50 Leute sind, die dort in der Stadt leben und die zu dir gehören? Und Gott hört auf Abraham und sagt, okay, wenn da 50 sind, dann mache ich es nicht. Und Abraham merkt, man, 50 war vielleicht ein bisschen hochgegriffen, und er handelt Gott weiter runter bis auf 10 Leute und sagt, wenn hier 10 Leute in dieser Stadt sind, dann, die zu dir gehören, dann würdest du doch diese Stadt nicht vernichten. Und Gott sagt tatsächlich zu Abraham, du hast recht, wenn hier 10 Leute wären, dann würde ich diese ganzen Städte nicht vernichten. Und hier wird was Krasses deutlich, was auch unsere Rolle als Christen betrifft. Wir sind hier weitaus mehr als 10 Leute und ihr kommt aus unterschiedlichen Orten. Aber wir sind bestimmt aus vielen Orten 10 Leute da, die das Reich Gottes repräsentieren für eure ganze Stadt. Und Gott sagt, es reichen 10 Leute aus, damit das Schicksal einer ganzen Stadt sich komplett verändert. Dass eine Stadt nicht gerichtet werden muss. Weil dort 10 Leute sind, die das Reich Gottes repräsentieren und für diese Stadt eintreten. Abraham war einer, der gebetet hat. Und Gott hat gesagt, wenn es so wäre, es waren leider nicht 10 Leute. Aber wenn es so wäre, ich würde es so nicht machen. Das ist die Kraft von dem Gebet, was in Gnade und Barmherzigkeit gebetet wurde. Der nächste war Mose. Gott hat das Volk Israel gesehen, die nur Mist gebaut haben in dieser Phase. Und die haben sich einen eigenen Gott gemacht und haben Mose abgelehnt. Die wollten Mose steinigen, der sie aus Ägypten rausgeführt hat, und wollten wieder zurück in die Sklaverei gehen. Und wenn ich Mose gewesen wäre, ich wäre verzweifelt mit diesen Leuten. Und Gott sagt, Mose, pass auf, das Volk mache ich platt, so geht's nicht. Und ich mache aus dir ein neues Volk. Ich bin so froh, dass ich nicht Mose war. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Was Besseres kann einem gar nicht passieren, dass die Feinde einem aus dem Weg geschafft werden. Die wollten ihn steinigen. Gott hätte ihn freigemacht von dem ganzen Haufen Leute, die es total vermasseln die ganze Zeit. Und er hätte ein neues Volk aus Mose und seinen Nachkommen geschaffen. Es hätte nochmal völlig von vorne losgehen können. Und Mose betet und redet mit Gott und sagt, mach das bloß nicht. Denk mal, das ist spannend, seine Argumentation, denk mal an deinen Ruf hier, was werden die anderen Völker von dir denken und so. Die haben bisher so ein gutes Bild von dir gehabt und jetzt machst du sowas. Und er betet und er sagt sogar an einer Stelle, sagt er, streich lieber meinen Namen aus deinem Buch, als dass dieses Volk vor die Hunde geht. Und es ist ein einziger, der dieses Gebet gebetet hat. Mose aber flehte vor dem Herrn und dann heißt es, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk zugedacht hatte. Und Mose sagt, so vergib nun die Sünde dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Welche Kraft haben Gebete, wo wir uns eins machen mit den Eigenschaften Gottes? Wo wir von Wahrheit auf der einen Seite geprägt sind. Mose hat nicht geleugnet, dass die es vermasselt haben als Volk. Der hat nicht gesagt, ach Gott, so schlimm sind die doch gar nicht. Sieh doch drüber weg. Ich bin ja auch so gewesen früher und so. Mose leugnet das nicht, was alles falsch läuft. Aber er sagt, Gott, lass Gnade vor Recht ergehen. Und das sind Gebete, die die Eigenschaften Gottes in sich tragen. Wo Gnade und Wahrheit uns prägt. Und der am krassesten drauf war, was das betrifft, war natürlich Jesus. Jesus, also Gott selber, der auf diese Erde gekommen ist, der hängt dort am Kreuz. Also die Wahrheit in Person wird ans Kreuz genagelt. Was kann man denn krasseres machen? Wie kann man krasser der Wahrheit ins Gesicht spucken und das leugnen und kaputt machen, was Gott ausmacht und wie Gott ist und was Gott vorhat mit dieser Welt? Und Jesus hängt dort am Kreuz und er betet. Also an der Stelle muss man sehen, Jesus war auch völlig Mensch, er war Gottes Sohn, aber er hängt dort als Mensch am Kreuz und betet zu seinem Vater, betet zu Gott und ist damit ein Vorbild für uns, auch was unsere Gebete angeht. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es gab nie eine größere Ungerechtigkeit, die auf dieser Erde geschehen ist. Wenn es irgendeinen Moment gegeben hätte, wo es sich gelohnt hätte, als Christ mal richtig aufzustehen und zu sagen, also wenn bisher nicht Feuer vom Himmel gefallen ist, dann spätestens jetzt. Das ist die größte Ungerechtigkeit, die je geschehen ist. Dass Jesus in seiner Reinheit und in seiner Sündlosigkeit dort am Kreuz hängt und hingerichtet wird und Jesus betet, Vater, vergib ihnen das. Und das, was Jesus an der Stelle macht, ist, er entlastet diese Leute von ihrer Schuld. Ich gehe davon aus, wenn Jesus sowas betet, dann war das nicht nur guter Wille und Gott sagt, ja, du meinst es gut, aber du weißt nie so richtig, was hier gerade abgeht. Sondern ich glaube, wenn Jesus sagt, vergib denen das, dann entlastet Jesus diese Leute von der Schuld, die mit ihm selber zu tun hat. Er sagt, Gott, rechne ihnen das nicht an. Geh mit den Leuten um, als hätten die mich nie gekreuzigt. An welcher Stelle kriegen wir das hin mit Leuten, die weitaus weniger schlimme Sachen mit uns machen und die uns vielleicht verletzen und Dinge tun, die unserem Herzen auch wehtun? Wo kriegen wir das hin, so zu beten? Aber das Krasse ist, Jesus geht noch viel weiter. Er sagt, es ist nicht so, er ist einfach Gott und kann solche Dinge tun und wir müssen sehen, wie wir mit unseren Feinden klarkommen, sondern Jesus sagt dann noch weiter zu seinen Jüngern, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Gott legt so viel Verantwortung in unsere Hände und in unsere Gebete. Wir haben die Chance, diese 10 Leute zu sein in so einer Stadt oder in so einem Land, die für das Land eintreten oder für unsere Stadt, aus der wir kommen. Wir haben die Chance, Menschen zu entlasten von der Schuld, die sie auf sich laden in Bezug auf uns. Wir haben die Chance, Gnade und Barmherzigkeit auf eine krasse Weise zu leben, das tatsächlich das Auswirkungen hat im Himmel. Im Himmel wie auf Erden. In dem Moment, wo wir auf diesen Berg steigen und in Gottes Gegenwart kommen, da ist eine Brücke zwischen Himmel und Erde da. Die Dinge, die wir hier auf dieser Erde entscheiden, die haben Auswirkungen bis in Ewigkeit teilweise. Die Art, wie wir beten, das, was wir anderen an Gericht, an Kragen wünschen, das hat manchmal Auswirkungen. Oder umgekehrt ist es so, das kann so viel Kraft haben, wenn wir uns danach ausstrecken, ein Leben der Wahrheit auf der einen Seite, aber auch der Gnade zu leben. Und wenn diese Dinge verschmelzen und wir die Eigenschaften Gottes in unserem Leben haben, wenn wir leben, wie er gelebt hat, so wie Johannes das schreibt, dann glaube ich, hat das unglaublich krasse Auswirkungen. In den Propheten, da Hesekiel zum Beispiel schreibt auch, da sagt Gott, ich habe nach Leuten gesucht, die in die Bresche springen, die sich einsetzen für so eine Stadt hier. Aber ich habe niemanden gefunden, deswegen muss ich Gericht üben an diesen Leuten. Sünde bringt Gericht, das ist eine Wahrheit. Aber die andere Wahrheit ist, dass Gnade Sünde vergibt und Gericht abwendet. Es gibt mehrere Dinge, die wahr sind, aber es gibt oft Dinge, die sind wahrer. Und es ist so spannend, wenn man das Alte Testament liest und das Neue Testament liest, beides ist absolut wahr. Das ist das Wort Gottes. Im Alten Testament ist es so, wenn ein Aussätziger einen anderen berührt, dann wird der andere auch unrein. Bei Jesus ist es so, wenn er Aussätzige berührt, dann werden die Leute geheilt und dann werden die rein. Es ist so, dass Sünde Macht hat und Sünde kann uns regieren und kann uns auch Vernichtung bringen in unserem Leben und totales Leid auch über uns und andere bringen. Das ist eine Wahrheit, aber die andere Wahrheit, die größer ist als die, ist, dass Jesus gekommen ist auf diese Erde, um zu erlösen, um uns frei zu machen von Sünde und dass er zu seinen Jüngern sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin und in alle Welt, macht Leute zu Jüngern von mir. Und er sagt, wem ihr Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Lasst uns so beten, lasst uns Menschen werden, die das leben und in der Praxis umsetzen. Lasst uns Leute sein, die Liebe, wo Liebe sichtbar ist, wo wir bekannt dafür sind. Wo unser Umfeld es wahrnehmen kann, dass wir lieben und nicht nur drüber reden. Und ich merke selber, wie schwer mir das an manchen Stellen fällt und dass ich da großen Nachholbedarf habe. Dass ich es wieder viel mehr auch nötig habe, in die Gegenwart Gottes zu kommen, wo diese verschiedenen Dinge miteinander verschmelzen. Ja, das war der Text hier aus Hesekiel. Ein spannendes Zitat noch. Ich muss als Adventist auch noch mal hier eine kleine Note lassen. Ellen White, habe ich ein gutes Zitat von ihr gefunden. Denn es ist ja manchmal so, wir wissen nicht in bestimmten Situationen, wie wir auf bestimmte Dinge reagieren sollen. Manchmal sind Dinge wirklich im Argen und sind falsch. Und gerade wenn wir Verantwortung haben für andere Leute, dann ist immer die Frage, wie geht man damit um, auch wenn Menschen fallen und wenn Menschen auch falsche Entscheidungen treffen. Und diese Ellen White, die war mit einem Pastor konfrontiert, der immer wieder Probleme mit Ehebruch hatte. Und es wurde nie so richtig besser, aber die hat eine Berufung auf seinem Leben entdeckt und hat gesehen, dass Gott mit dem was vorhat und dass es wichtig ist, den zu gewinnen und zu halten im Reich Gottes. Und es gab andere Leute, die wollten da radikal den rausschmeißen und sagen, keine Chance, zur damaligen Zeit, wer sowas macht, fliegst du raus und so. Und die hat gesagt, ringt darum, dass der Mensch gerettet wird. Und sie sagt einen spannenden Satz, sie sagt, wenn wir manchmal nicht wissen, wie wir entscheiden sollen, dann ist es besser, einen Fehler aus zu viel Barmherzigkeit zu machen, als aus zu viel Härte. Und ich finde, das ist so wahr. Es gibt manchmal Situationen, da wissen wir nicht, wie wir richtig reagieren sollen und wo uns andere Menschen mit Sachen konfrontieren, wo wir denken, wie muss man denn jetzt damit umgehen? Und ich glaube, wenn es Situationen gibt, wo wir uns nicht sicher sind, dann lasst uns lieber Entscheidungen treffen, die auf zu viel Barmherzigkeit basieren, als auf zu viel Härte. Gott wird dafür sorgen, dass die Dinge sich ordnen und dass wir mehr Klarheit bekommen. Aber solange wir nicht mehr Klarheit und Weisheit haben, finde ich das einen bemerkenswerten Satz. An der Stelle, wo wir mit einer Atmosphäre der Barmherzigkeit und Gnade konfrontiert werden, verändern sich in uns, in unserem Herzen, die Dinge oft viel krasser, als wenn uns einfach mal jemand so richtig die Wahrheit geigt. Ich merke, wie sehr mich auch über die Jahre auch die Arbeit auch von Frank und Manu auch verändert hat, wenn ich damals, so als ich 13, 14, 15 war und so, und ich mich eher so der linken Szene angenähert habe und mit Springerstiefel und sonst wie hier aufgetaucht bin. Und eigentlich so vom Milieu, in dem ich mich selber reinbegeben habe, da ganz anders drauf war als die Leute hier auf diesen Rüstzeiten, habe ich gemerkt, dass was an vielen Stellen Dinge in mir verändert hat, war diese Barmherzigkeit und Liebe, die mir hier begegnet ist. Damals so Leute wie Matthias Arnold und Gabriel Arnold und Matthias Richter oder so, ich weiß nicht, wer die noch kennt. Das waren Leute, wo ich mich einfach angenommen gefühlt habe. Genauso wie ich war. Und da musste keiner irgendwie sagen, pass mal auf, Junge, so wie du das siehst, das ist ja völlig daneben oder pass dich mal an der Stelle ein bisschen an oder so. Überhaupt nicht. Ich habe gemerkt, wie mich diese Atmosphäre der Liebe verändert hat. Ohne, dass mir jemand mal so richtig gezeigt hat, wo es hier lang geht oder so. Und ich denke, das ist das, was immer passiert. Wo wir eine Atmosphäre der Gnade und Barmherzigkeit schaffen, da holen wir den Himmel auf die Erde. Wo wir hier zu so einer Gemeinschaft werden, wo wir uns gegenseitig Ehre geben und wo wir Barmherzigkeit leben und nicht einfach nur auf der Wahrheit rumreiten. Das heißt nicht, dass wir das über Bord werfen, was Gott auf dem Herzen hat. Das werden wir nicht. Und sind die Dinge wichtig, die auch in der Bibel stehen und so. Aber die Frage ist, wie wir es anwenden. Es ist gut, sich selber nach Reinheit auszustrecken. Aber es ist gut, eine Atmosphäre der Gnade und Barmherzigkeit zu schaffen, überall, wo wir sind. Auf Arbeit, wo man mit Kollegen zu tun hat, die manchmal furchtbar sind. Oder ein Chef, der sich auf eine Weise verhält, wie es überhaupt nicht geht. Und zu Hause in unseren Familien, die vielleicht weit davon entfernt sind, so zu leben wie Jesus. Wo wir vielleicht diejenigen sind, die da eine neue Atmosphäre schaffen können. Vielleicht auch in unseren Gemeinden. Ich glaube, viele Gemeinden haben es total nötig, das zu erleben, mal praktisch zu erleben, wie Jesus war. Und ich denke, es ist so eine riesen Verantwortung, die Gott in unsere Hände legt, wie wir auch unser Land verändern können und unser Umfeld, indem wir das leben. Wir sind dazu berufen, Könige und Priester zu sein. Könige, indem wir sein Königreich repräsentieren und die Art, wie er regiert. Und ihr seht, wie Jesus regiert hat an der Stelle zum Beispiel, wo er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. War keiner da, der denen die Füße wäscht, und es wäre durchaus richtig gewesen, wenn Jesus sagt, also erstmal seid ihr dran, mir jetzt die Füße zu waschen, und dann können wir nochmal aussortieren, wer von euch dann den anderen die Füße wäscht. Jesus hat garantiert auch Abstufungen gesehen unter seinen Jüngern, wer näher am Vater dran ist und wer näher an ihm dran ist und wer nicht. So wie Jesus geleitet hat an der Stelle, war, dass er einfach seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Er hat Liebe gelebt, eine Atmosphäre geschaffen, die dort alles auf den Kopf gestellt hat. In dem Moment haben die Jünger was verstanden, was sie vorher vielleicht längst nicht so verstanden hätten. Da ist denen was ins Herz gefallen, weil es eine Atmosphäre der Liebe war, unter Selbstaufopferung, unter Demut, die Jesus dort gelebt hat. Und ich wünsche mir, dass wir das leben können und dass Jesus wirklich zu unserem Vorbild wird und dass wir dem Vater immer näher kommen, dass die Dinge, die uns manchmal so widersprüchlich erscheinen, auf der einen Seite Wahrheit, auf der anderen Seite Gnade leben, auf der anderen Seite dies und das und all die Dinge, die in der Bibel stehen, die kriegt man manchmal gar nicht gleich zusammen. Wie kann es sein, dass Gott so ist, aber auch so ist? Wie reagiert er hier, wie reagiert er da? Und oft ist es so, dass wir das nicht zusammenkriegen, einfach weil wir so weit weg sind vom Vater mit unserem Herzen. Und dann sind diese verschiedenen Seiten vom Berg so weit auseinander. Aber je weiter wir hochsteigen, je weiter wir in die Gegenwart Gottes kommen mit unserem praktischen Alltagsleben, umso mehr werden die Dinge verschmelzen und wir werden verstehen, warum Gott so ist und warum er auch so ist und warum Gott an der Stelle so reagiert und an der anderen Stelle so. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Jesus sagt, oder Johannes sagt, wenn ihr Jesus nachfolgen wollt und so leben, also sein Jünger sein wollt, dann lebt, wie er gelebt hat. Ein Riesenanspruch. Keiner von uns wird es vollkommen leben. Aber lasst uns das im Auge behalten und im Herzen, dass wir danach suchen, dass wir keinen Tag unseres Lebens verstreichen lassen, wo wir uns nicht mehr auf diesen Weg nach oben begeben, in die Gegenwart Gottes. Und zum Schluss noch ein Zitat von meiner Mutter. Die sitzt auch da. Ist vielleicht nicht von ihr, aber die hat es mir eingebläut. Wer die größere Liebe hat, hat die größere Wahrheit. Und ich finde, da ist was dran. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat ursprünglich, diesen Satz. Weil da ist oft was dran. Wer die größere Liebe hat, hat die größere Wahrheit. Denn Gott ist die Wahrheit in Person. Wir können nicht wirklich lieben, wenn er nicht in uns lebt. An den Stellen, wo jeder Mensch nur hasst und ablehnt, da können wir nur lieben, wenn seine übernatürliche Liebe in unserem Leben ist. Und in Form von ihm selbst. Er ist die Liebe in Person und er ist die Wahrheit in Person. Deswegen, wenn wir Liebe in unserem Leben haben, dann ist klar, dass auch Wahrheit in unser Leben kommt. Wer die größere Liebe hat, hat die größere Wahrheit. Amen.